Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Roder einen schönen guten Abend. Von Belarus lernen, das versuchen offensichtlich gerade Menschen in Russland. Sie haben heute dezentral in vielen Städten gegen die Regierung demonstriert und die Sicherheitskräfte sind brutal dagegen vorgegangen. Wie gefährlich können diese Demonstrationen werden für die russische Führung, für Wladimir Putin? Dazu gleich Einschätzungen von unserem Kollegen vor Ort. Außerdem, wer wenig Impfstoff hat, hat viele Probleme. Kann Gesundheitsminister Jens Spahn morgen genau daran etwas ändern, auf dem großen Impfgipfel? Die Erwartungen jedenfalls sind sehr hoch, mehr dazu dann auch gleich. Außerdem schauen wir nach Portugal, wo wegen sehr vieler Corona-Fälle so gut wie keine Betten auf den Intensivstationen mehr frei sind. Wie Deutschland helfen könnte in dieser Situation, das ist auch ein Thema hier. Was im Sport heute wichtig war, das erfahren Sie dann ab 18.35 Uhr. Und im Hintergrund, im Anschluss, geht es um Kinder und Jugendliche, die im Ausland betreut werden im Auftrag deutscher Jugendämter. Wie man zukünftig sicherstellen will, dass da alles gut läuft, das können Sie ab 18.40 Uhr hier hören. Schon letztes Wochenende war ja klar, auch bei minus 50 Grad können sich Menschen für Alexei Nawalny erwärmen. In vielen Städten Russlands sind sie auf die Straße gegangen und forderten die Freilassung des Oppositionellen. Auch heute war das wieder so. Die russischen Behörden haben die Demos nicht genehmigt. Die Sicherheitskräfte sind massiv gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Tilko Gries ist unser Korrespondent in Moskau. Er hat das für uns beobachtet. Herr Gries, wie fällt denn jetzt die Bilanz aus nach diesem zweiten Demonstrationswochenende?
Der Demonstrationstag ist im europäischen Teil, besonders in Moskau und St. Petersburg, noch nicht ganz zu Ende. Aber schon jetzt wissen wir, es gibt mehr Festgenommene als am vergangenen Wochenende. Mehr als 4.500 Menschen sind gezählt worden, russlandweit. Wir stellen auch fest, dass gerade in den großen Städten wieder viele Menschen auf die Straßen gegangen sind. Es ist nicht ganz leicht, sie zu zählen. Es ist nicht nur nicht ganz leicht, es ist eigentlich unmöglich, sie zu zählen, weil eine andere Taktik angewendet wurde. Sie versammelten sich gerade auch in St. Petersburg und in Moskau nicht mehr auf einem großen Platz, sondern waren permanent in Bewegung durch die Städte. Und nicht nur Moskau und St. Petersburg spielen eine Rolle, sondern auch zum Beispiel Jekaterinburg, Irkutsk oder Novosibirsk, also die großen Städte, die größeren Städte des Landes. Heute Abend laufen schon erste Gerichtsschnellverfahren. Da werden Festgenommene zu bis zu 10.000 Rubeln Strafe verurteilt. Das sind mehr als 100 Euro. Das ist viel Geld in der Regel für junge Russinnen und Russen. Und wir erfahren jetzt auch tatsächlich, dass die Sicherheitsbehörden mit der Gesichtserkennung arbeiten. Wir wissen, es gibt in Moskau mehrere hunderttausend Videokameras, die im öffentlichen Straßenraum hängen. Und es ist auch schon länger bekannt, dass eine Gesichtserkennungssoftware an sie angeschlossen ist und damit kann man relativ schnell Demonstranten ausfindig machen und sie aus den Demonstrationen, aus dem Demonstrationspulk herausziehen, wenn man das möchte.
Ist denn jetzt klar, was die Demonstrierenden fordern? Also ist das eine einheitliche Forderung, die Sie da hören, auch wenn Sie mit den Menschen vor Ort sprechen?
Dann erfahre ich von Ihnen, dass es vor allem nur eine konkrete Forderung gibt, nämlich Freiheit für Alexei Nawalny. Und ansonsten darüber hinaus wird es diffuser. Es ist natürlich eine große Unzufriedenheit mit dem System Wladimir Putin oder dem politischen System, so wie Wladimir Putin es in den vergangenen 21 Jahren hier in Russland geformt hat. Mir wird gesagt, es herrsche im Land eine große Unordnung, eine wachsende Armut, wachsende Ungerechtigkeit, fehlende Chancengleichheit, fehlende Chancen auch für die junge Generation. Und es sind ja gerade die jüngeren Menschen zwischen 18 und 35 Jahren, die auf die Straße gehen. Aber es gibt keine ganz konkreten politischen Forderungen, wie meinetwegen eine Neuwahl des Präsidenten innerhalb von 2 Monaten oder so etwas. Also im Vergleich auch zu Belarus, was wir im Sommer, im Herbst gesehen haben, ist es in Russland diffuser und weniger konkret.
Ist denn jetzt absehbar, wie gefährlich diese Proteste für die russische Regierung langfristig werden könnten? Also wenn wir mal annehmen, dass das jetzt so weitergeht, die nächsten Wochenenden?
Wenn es tatsächlich weiter ginge in den nächsten Wochen und Wochen, an den nächsten Wochenenden, dann, je länger es dauert, desto stärker wird natürlich der Druck auf das System. Das System, der Staat, die Staatsmacht hat heute ganz sicherlich gezeigt in allen Städten, dass es nicht gewillt ist, auch nur irgendeinen Fußbreit zurückzutreten. Die Zahl der Festnahmen spricht für sich. Wir müssen das vor dem Hintergrund sehen der Parlamentswahlen, die für September angesetzt sind. Das ist noch lange hin und natürlich sind Parlamentswahlen in Russland keine richtigen Wahlen, keine echten Wahlen, aber es ist ein Symbol, es soll ein Symbol werden der Bestätigung der Regierung und ihrer Popularität. So hat das in den vergangenen 20 Jahren auch immer funktioniert und so soll es auch im September wieder sein. Wenn es tatsächlich gelänge, sozusagen den Demonstranten ihre Kraft bis dahin zu konservieren und auf die Straße zu tragen, dann werden diese Parlaments, in Anführungsstrichen, Wahlen tatsächlich sehr interessant, aber das ist eine Prognose, die meine Prognosefähigkeiten bei weitem übertrifft. Ich kann, und viele Russinnen und Russen teilen das in der Tat, sie können in ihrem Land die politische Entwicklung und Bewegung maximal für die nächsten 24, 48 oder 72 Stunden überblicken.
Das waren Einschätzungen von unserem Korrespondenten aus Moskau, von Tilko Gries. Besten Dank dafür. Vermutlich nicht ohne ein genüssliches Schmunzeln hat Wladimir Putin der EU Hilfe angeboten. Man könne gerne den russischen Impfstoff liefern, so sein Angebot. Der deutsche Gesundheitsminister lehnt das nicht grundsätzlich ab, sagt aber, Impfstoffe müssen sicher sein und das muss auch geprüft sein. Jens Spahn ist aber zumindest offen für andere Impfstoffe, auch weil es in Deutschland nicht so läuft mit dem Impfen, wie er eigentlich versprochen hatte. Dementsprechend hoch ist jetzt auch der Druck auf ihm vor dem Impfgipfel morgen. Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD will ganz klar von Jens Spahn wissen, wann wie viele Menschen geimpft werden. Gudula Geuter berichtet über die sehr hohen Erwartungen vor dem Impfgipfel.
Es ist eine ungewöhnliche Allianz. Gestern hatte CSU-Parteichef Markus Söder eine staatlich gelenkte Notimpfstoffwirtschaft gefordert. Dieselbe Formulierung wählt heute Grünen-Chef Robert Habeck. Alle Pharmakonzerne seien unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend in die Produktion einzubeziehen, verlangte Habeck gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das gelte für die Impfstoffe, die erwiesenermaßen erfolgreich seien oder noch eine schnelle Aussicht auf Erfolg hätten. Die Regierung dürfe auch nicht vor verpflichtenden Lizenzvergaben zurückschrecken. Söders Parteifreund, der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, nennt seinen Vorschlag zwar vorsichtiger Pharma-Allianz, meint aber offenbar etwas Ähnliches. Jede mögliche Produktionsstätte müsse auf Corona-Impfstoffe umgestellt werden. Auch er forderte in der Bild am Sonntag notfalls Zwangslizenzierungen. Selbst der Aufbau neuer Produktionskapazitäten in staatlicher Hand sei eine Option. Solche Entscheidungen sind vom morgigen Impfgipfel wohl eher nicht zu erwarten. Zumindest hatte die Bundesregierung Zwangslizenzen bisher abgelehnt. Mit Blick auf die komplexen Abläufe bei der Impfstoffproduktion und auch auf die ohnehin bestehende Bereitschaft der Hersteller zur Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Trotzdem sind die Erwartungen an das Treffen von Kanzlerin, Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, Pharmavertretern und Europäischer Kommission groß. Politiker und Verbandsvertreter fordern im Vorfeld mehr Planbarkeit bei den Impfstofflieferungen. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, beklagte ebenfalls in der Bild am Sonntag, trotz der angekündigten 5 Millionen weiteren Impfdosen habe man nicht einmal für 4 Wochen Lieferklarheit. Die Mengen des Impfstoffs von Moderna seien um 20% gekürzt. Die Ankündigungen von AstraZeneca stünden unter Änderungsvorbehalt. Auf der Basis ließen sich nicht verlässlich Impftermine vergeben. Ihr Parteifreund, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, erhofft sich von dem Gipfel einen verlässlichen nationalen Impfplan, wie er der Welt am Sonntag sagte. Gesundheitsminister Spahn müsse aufzeigen, welcher Impfstoff wann und für welche Gruppe zur Verfügung stehe. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk setzt auch die Direktorin der Europäischen Zentralbank, Isabel Schnabel, ihre Hoffnungen auf das Impfen.
Entscheidend wird natürlich sein, wie schnell es jetzt mit den Impfungen vorangeht. Denn letztlich wird es nur dadurch möglich sein, die Pandemie dauerhaft einzudämmen. Und wenn dann die Lockdown-Maßnahmen wieder aufgehoben werden, dann kann durchaus dasselbe passieren wie im vergangenen Jahr, dass es eben dann zu einem sehr kräftigen Aufschwung kommt.
Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden bisher in Deutschland über 3,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und 2,2 Millionen Dosen verimpft. Bis zum 22. Februar werden demnach mindestens weitere 5 Millionen Dosen an die Länder verteilt. Bis zu diesem Datum sollen BioNTech und AstraZeneca 1,7 Millionen Dosen mehr als geplant liefern. AstraZeneca soll in Deutschland nur bei unter 65-Jährigen gespritzt werden. So hat es die Impfkommission empfohlen und so zeichnete es sich gestern bei einer Videoschalte der Gesundheitsminister ab. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brisch, fordert deshalb, die anderen beiden zugelassenen Seren der Hersteller Moderna und BioNTech nicht mehr an Jüngere zu verimpfen. So könne die ältere Generation schneller mit den für sie hochwirksamen Stoffen versorgt werden.
Es gibt also sehr, sehr viele Erwartungen vor dem großen Impfgipfel morgen in Berlin. Aus unserem Hauptstadtstudio war das ein Bericht von Gudula Geuter. Drei Impfstoffe sind inzwischen in der EU zugelassen, aber so richtig läuft das noch nicht mit dem Impfen. Die EU kämpft vor allem mit dem Hersteller AstraZeneca. Das Unternehmen hatte ja kurzfristig angekündigt, weniger als geplant zu liefern und dann aber am Freitag versprochen, alles zu tun, was möglich ist, um mehr zu liefern. Nun spricht Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Kommission, mit den Unternehmenschefs und was dabei rumgekommen ist, sagt Helga Schmidt.
Der Chef von AstraZeneca ist bei der hochrangig besetzten Videoschalte mit dabei. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass der Streit zwischen AstraZeneca und der Europäischen Union und der Brüsseler Vorwurf des Vertragsbruchs offen angesprochen wird, schon gar nicht vor den Konkurrenten. Ohnehin wissen alle, was das eigentliche Problem ist. Weltweit sind die Impfkampagnen angelaufen, aber weil zu wenig Impfstoff da ist, werden zu wenig Menschen geimpft. Mehr Zusammenarbeit zwischen den Pharmaunternehmen, das will Kommissionschefin von der Leyen in der Videoschalte mit den Chefs von BioNTech und Pfizer, von Moderna, CureVac und Sanofi und eben auch von AstraZeneca ausloten. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Staaten noch mehr Verantwortung und damit auch mehr finanzielle Risiken im Impfgeschäft übernehmen können. Das amerikanische Modell wird in der Videoschalte diskutiert. Einige finden, es könnte beispielhaft auch für Europa sein. Im Gespräch ist deshalb eine schlagkräftige Behörde wie die amerikanische BARDA, die immer dann ins Spiel kommt, wenn es grenzüberschreitende Bedrohungen für die Gesundheit gibt.
Helga Schmidt berichtete aus Brüssel. Deutschland hat ja Einreisebeschränkungen verhängt für einige außereuropäische Länder, aber auch einige EU-Länder. Darauf verzichtet Frankreich erst einmal. Es erschwert nur die Einreise aus dem außereuropäischen Ausland. Was für Reisende aus den europäischen Nachbarländern ab heute gilt, das fasst Sabine Wachs zusammen.
All diejenigen, die in Frankreich wohnen und in Deutschland arbeiten oder umgekehrt, müssen beim Grenzübertritt nach Frankreich keinen negativen PCR-Test vorlegen. Das hatte Frankreichs Premierminister Jean Castex bereits am Freitag erklärt. Das nun veröffentlichte Dekret zu den neuen Corona-Maßnahmen der französischen Regierung sieht weitere Ausnahmen vor. Wer sich maximal 24 Stunden in Frankreich aufhält und sich im Umkreis von 30 Kilometern von seinem Wohnsitz bewegt, darf ebenfalls ohne negativen PCR-Test einreisen. Auch wer Waren nach Frankreich transportiert, ist von der Regel ausgenommen. Menschen, die dringende berufliche Angelegenheiten in Frankreich zu erledigen haben, sind ebenfalls von der Testpflicht befreit. Allerdings müssen alle Menschen, die unter dieser Ausnahmeregelung fallen, mit einem Dokument, etwa einer Arbeitgeberbescheinigung, nachweisen, dass sie von der PCR-Testpflicht ausgenommen sind. Frankreich hatte am Freitagabend angekündigt, seine Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Der Reiseverkehr mit Nicht-EU-Ländern ist seit Sonntag nur noch mit triftigem Grund möglich. Einkaufszentren mit mehr als 20.000 Quadratmetern Fläche, die keine Lebensmittel verkaufen, müssen schließen. Die französische Regierung hat vorerst keinen neuen Lockdown beschlossen. Allerdings erklärte Premierminister Castex, die kommenden Tage seien entscheidend, was einen neuen Lockdown angeht. In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich wieder angestiegen. Im Schnitt auf mehr als 20.000 Fälle pro Tag.
Aus Paris waren das Informationen von Sabine Wachs. Corona-Inzidenzen von über 800, das hat man selbst in Deutschland in den vergangenen Wochen nicht gesehen. In Portugal aber ist das gerade der Fall. Und die Lage ist so dramatisch, dass das Land um Hilfe gebeten hat. Unter anderem Deutschland, die deutsche Bundeswehr könnte Portugal wohl unterstützen. Zugeschaltet ist unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer. Herr Spiegelhauer, man hört ja, dass es so gut wie keine Betten mehr gibt auf den Intensivstationen in Portugal. Wie ist denn die Lage aktuell?
Die Lage ist wirklich dramatisch. Das ist sie eigentlich schon seit Wochen, Frau Rode. Die Fallzahlen sind hoch. Sie haben ja die Inzidenz genannt. Pro Tag sind es ungefähr 10.000 bis 15.000 Neuinfektionen, die gemeldet werden. Pro Tag etwa 300 Tote und das bei einem Land mit 10 Millionen Einwohnern. Wenn man das mal auf Deutschland umrechnen würde, dann wären das 2.500 Tote pro Tag. Ein Problem ist, dass die hochinfektiöse britische Variante hier eben durch die engen Beziehungen zu Großbritannien schon zu Weihnachten unterwegs war. Die hat sich dann sehr schnell ausgebreitet hinterher. Und tatsächlich sind die Betten langsam knapp. Das System ist am Limit, wobei es nicht alleine die Betten sind, sondern wie es auch in Deutschland ja zum Teil der Fall war, es fehlt einfach auch Personal.
Aber da könnte man ja schon fragen, es gibt ja Privatkliniken. Könnten die nicht dann auch helfen in dieser Situation?
Das stimmt. Es gibt tatsächlich noch Tausende von Betten in Privatkliniken, sicherlich auch einige Intensivbetten. Die könnte die Regierung requirieren. Es gibt die Gesetzgebung in der aktuellen Notlage auch her. Und es gibt auch Ärztegewerkschaften, die sagen, ja, macht das doch endlich. Die werfen die Regierung also vor, dazu zögerlich zu sein.
Jetzt gibt es Hilfsangebote aus dem Ausland, unter anderem die Deutsche Bundeswehr. Denkt darüber nach, was ist denn da angedacht? Wie soll sie helfen?
Also es ist ja so, dass die Gesundheitsministerin Portugals Anfang der Woche gesagt hat, es wäre ganz gut, wenn das Ausland uns Patienten abnehmen könnte, damit unsere Intensivstationen entlastet werden. Da ging es um Intensivpatienten, nicht unbedingt um Covid-Patienten, damit ein bisschen Druck von den Intensivstationen kommt. Und die Bundeswehr könnte dann eben entweder Patienten ausfliegen oder Personal für die noch vorhandenen Betten eventuell stellen. Das sind die Dinge, die im Gespräch sind. Offiziell bestätigt ist davon allerdings leider noch nichts.
Österreich möchte ja auch helfen, und zwar wie?
Österreich wird tatsächlich Patienten aufnehmen. Da verbreiten einige Medien die Meldung, das seien Covid-Patienten. Ich bin nicht ganz sicher, dass das stimmt. Bundeskanzler Kurz hat ja getwittert, dass Österreich Intensivpatienten aufnimmt. Die Details würden noch festgelegt. Und das würde eben ganz gut zu dem passen, was auch die portugiesische Gesundheitsministerin vorgeschlagen bzw. sich gewünscht hat. Es müssen nicht unbedingt Covid-Patienten sein. Die Intensivbetten sollen einfach ein bisschen entlastet werden.
Deutschland hat ja jetzt eine Einreisesperre verhängt für Flüge aus Portugal. Wie geht Portugal denn mit seinen Grenzen um?
Also Portugal hat ja schon seit gut zwei Wochen inzwischen einen ziemlich harten Lockdown im Lande und jetzt sind eben auch die Grenzen dicht gemacht worden. Die Grenze zu Spanien ist im gegenseitigen Einvernehmen quasi dicht. Da sind einige wenige Grenzübergänge noch offen, an denen wird streng kontrolliert. Es gibt Ausnahmen für den Warenverkehr für Pendler. Da ist noch ein Grenzverkehr möglich, aber zu Wasser und in der Luft zum Beispiel, da geht im Moment praktisch gar nichts mehr, nur mit Ausnahmeregelungen.
Und wie gehen die Menschen mit dieser Situation jetzt gerade um? Also gibt es viele Proteste? Regt sich da Widerstand?
Nein, Proteste gibt es nicht. Allerdings wird den Menschen jetzt inzwischen auch im Lande wirklich klar, wie kritisch die Situation ist. Viele sagen, ja, wir haben das vielleicht auch lange nicht ernst genug genommen. Und es ist schon gut, dass wir jetzt relativ strenge Maßnahmen haben. Die dürften auch ruhig noch strenger sein. Und hoffentlich halten sich jetzt eben alle ein bisschen genauer an die Regeln. Es ist ja so, dass zum Beispiel Kindertagesstätten, Schulen, Universitäten geschlossen sind. Alle Geschäfte sind zu, nur die Lebensmittelgeschäfte haben offen. Also man versucht schon, die Situation in den Griff zu bekommen. Aber es ist eben tatsächlich so, dass hier die Anzahl der Infektionen mit dem britischen Virus sehr, sehr groß ist. Man spricht davon, dass bis zu der Hälfte der Infektionen diese britische Variante sind.
In Portugal ist die Corona-Lage dramatisch. Die deutsche Bundeswehr könnte jetzt auch helfen. Das waren Einschätzungen von Reinhard Spiegelhauer. Vielen Dank dafür. Statt Werbung im Briefkasten einfach mal einen Gutschein für FFP2-Masken finden. Das passiert nicht nur Menschen über 60 und chronisch Kranken gerade, sondern offenbar auch anderen, die eigentlich gar keinen Anspruch haben auf diese guten Masken, die ja der Staat bezahlt. Mehr Informationen jetzt von Isabel Reifenrath.
Bereits Verstorbene, kleine Kinder und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder haben einen solchen Brief von ihrer Krankenkasse bekommen. Söder sagte der dpa, er sei da schon etwas überrascht gewesen und werde die Coupons nicht einlösen, sondern zurückgeben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn entschuldigte sich für die fehlerhaften Briefe.
Ich kriege den ganzen Tag Rückmeldungen von Leuten, die sagen, warum habe ich jetzt diesen Brief gekriegt? Und andere, die sagen, warum habe ich ihn noch nicht gekriegt? Und ich kann beides aufklären.
Das Problem sei gewesen, dass man erstmal habe herausfinden müssen, wer alles berechtigt ist. Um denjenigen die Coupons schicken zu können, habe man auf die Daten der Krankenkassen zurückgegriffen. Die Krankenkassen sind die offiziellen Absender, auch wenn links oben auf den Briefen die Bundesregierung steht und das Standardanschreiben auch in ihrem Namen verfasst ist. Die Bundesregierung bezahlt die FFP2-Masken aus Steuermitteln und berechtigt sind viele.
Es sind 34,1 Millionen von 80 Millionen, die das bekommen wegen Vorerkrankung oder über 60 Jahre alt.
Also bekommen mehr als 40% aller Bundesbürger diesen Brief. Spahn erklärte, die Krankenkassen verschickten die Briefe auch an jeden, bei dem ein Arzt jemals nur den Verdacht auf Asthma, ein Herz- oder Nierenleiden, Demenz, Schlaganfall oder Krebs gehabt habe. Auch wer schwer an Diabetes erkrankt ist und Risikoschwangere haben Anspruch auf die Masken.
Aber auch eine Diagnose Asthma, Anfall oder Verdacht war dann vielleicht keiner, aber die ist ja erstmal dahinterlegt. Und das führt eben dazu, dass dann der Brief geschickt wurde.
Wer gar nichts von der Diagnose wusste, könne sich bei seinem Arzt oder der Krankenkasse darüber erkundigen. Wer den Brief aber keine Coupons bekommen habe, müsse sich auch an seine Krankenkasse wenden. Wer noch gar keinen Brief bekommen hat, aber berechtigt sei, müsse sich noch etwas gedulden. Und wer einen Brief an einen Verstorbenen bekommen habe, müsse entschuldigen, dass man die Daten von Dezember genommen hat. Der Bundesgesundheitsminister riet auf jeden Fall dazu, die Masken nicht verfallen zu lassen, sondern sie in der Apotheke abzuholen und sie für Besuche bei den Großeltern oder einfach zum Einkaufen zu nutzen, um sich besser vor dem Coronavirus zu schützen.
Einige FFP2-Masken sind offenbar an die Falschen versendet worden. Das waren Informationen von Isabel Reifenrath. In Israel demonstrieren Menschen regelmäßig gegen den Regierungschef Benjamin Netanyahu. So war das auch gestern Abend. Dort hat die Polizei allerdings zum ersten Mal seit längerem einen Wasserwerfer gegen die Demonstrierenden eingesetzt. Tim Aßmann mit den Einzelheiten.
Rund 1000 Menschen demonstrierten nahe der Residenz des israelischen Regierungschefs in Jerusalem. Einige Teilnehmer hätten versucht, eine Absperrung zu durchbrechen, erklärte die Polizei, die einen Wasserwerfer einsetzte. Ein Demonstrant wurde durch den Wasserstrahl leicht verletzt. Bei Auseinandersetzungen mit den Protestierenden erlitt auch ein Polizist Verletzungen. Organisatoren des Protests warfen der Polizei überhartes Vorgehen vor. Wasserwerfer kamen bei den wöchentlichen Protesten nun zum ersten Mal seit Monaten wieder zum Einsatz. Die Demonstrationen gegen Premier Netanyahu dauern nun seit 8 Monaten an. Schwerpunkt ist Jerusalem, aber auch gestern protestierten wieder landesweit zahlreiche Menschen an Kreuzungen und auf Autobahnbrücken gegen den Regierungschef und verlangten dessen Rücktritt. In Israel gilt zurzeit ein strenger Lockdown, politische Demonstrationen sind erlaubt. Netanyahu muss sich wegen Korruption vor Gericht verantworten, er bestreitet die Vorwürfe. Der Prozess gegen ihn soll am 8. Februar fortgesetzt werden.
Die Polizei hat Wasserwerfer eingesetzt in Israel bei Protesten. Das waren Informationen von Tim Aßmann. Können Menschen im All überleben? Das wollte man vor 60 Jahren wissen. Man wollte es nicht direkt ausprobieren, sondern man nahm einen Schimpansen, den man ins All schoss und von dem man nicht dachte, dass er die Reise tatsächlich überleben würde. Das hat er aber. Arthur Landwehr berichtet über einen Tierversuch, der immerhin eine schöne Aussicht hatte.
Astrochimp haben sie ihn genannt. Und Nummer 65. Auf keinen Fall sollte dieser 3-jährige Schimpanse einen Namen haben, wenn er nicht lebend aus dem All kommen sollte. Später bekommt er dann den Namen Ham. Vor 60 Jahren, am 31. Januar 1961, dann der Ritt auf der Rakete in einer Mercury-Kapsel. Der gleichen, mit der 3 Monate später Alan Shepard als erster Amerikaner ins All fliegt.
So this was how you were able to, what they would have called at the time, man-rate the vehicle.
So machte man, wie man damals sagte, das Fahrzeug mannbereit, sagt Margaret Weiterkamp vom National Air and Space Museum in einem TV-Video. Ham hält als lebender Dummy seinen Kopf hin. Kein Mensch war bis dahin in der luftleeren Schwerelosigkeit des Alls gewesen. Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster musste noch 6 Wochen warten. Tiere waren da schon viele geflogen. Zuerst Fruchtfliegen, um die Strahlung zu testen. Die sowjetische Hündin Laika, das erste Säugetier, das die Erde umkreiste, starb irgendwann unterwegs, so wie viele andere Tiere. Die sowjetischen Hunde Strelka und Belka überlebten, ebenso die amerikanischen Äffchen Abel und Baker.
Ham is weightless in a world of zero gravity and will be for 5 full minutes.
Mit Ham ist alles etwas anders. 5 Minuten schwerelos, nur rauf und runter, keine Umlaufbahn. Schimpansen sind dem Menschen sehr ähnlich und Ham lernt im Vorfeld auf Befehl, Knöpfe zu drücken und Hebel zu ziehen. Damit wollen die NASA-Ingenieure testen, ob er auch in der Schwerelosigkeit seine Fähigkeiten behält. Hams Reaktionszeit im All den Bruchteil einer Sekunde langsamer als auf der Erde. Alles geht gut, auch wenn die Rakete zu hoch fliegt und die Kapsel ein paar hundert Kilometer am Ziel vorbei im Atlantik landet. Ham wird gefunden und außer einer angeschlagenen Nase geht es ihm gut.
He was a little dehydrated, he was a little fatigued, but they gave him an apple and he liked that.
Er war ein bisschen dehydriert und müde. Aber sie haben ihm einen Apfel gegeben und den mochte er, erzählt Teasel Moore Harmony vom Air and Space Museum in Washington. Ham lebte noch 23 Jahre, zuerst im Washingtoner Zoo und dann in North Carolina.
Heute vor 60 Jahren wurde der erste Schimpanse ins All geschossen und er kam überraschenderweise sogar zurück, wie Arthur Landwehr aus Washington berichtete. Es ist 18.34 Uhr, damit kommen wir hier im Deutschlandfunk zum Sport mit Raphael Späth.
Ja, und wir schauen zunächst auf die Fußball-Bundesliga. Gerade läuft die Partie zwischen Wolfsburg und Freiburg. Nach 35 gespielten Minuten führt der VfL Wolfsburg durch ein Tor von Jan-Anthony Brooks mit 1:0. Beide Mannschaften kämpfen um einen vorderen Tabellenplatz. Ganz anders momentan die Situation für den ersten FC Köln und Arminia Bielefeld. Die kämpfen momentan nämlich um den Klassenerhalt und trafen heute Nachmittag direkt aufeinander mit dem besseren Ende für die Gastgeber aus Köln. Burkhard Hupe berichtet.
Der erste FC Köln kann doch noch Heimspiele gewinnen. Im 15. Versuch hat es dann geklappt. Das 3:1 gegen Arminia Bielefeld unter dem Strich. Ein gerechtes Ergebnis. Die Kölner über weite Strecken die aktivere und die spielstärkere Mannschaft führten nach knapp 60 Minuten bereits mit 3:0 durch 2 Tore von Marius Wolf und eines von Rex Bitschei. Aber nach dem ersten Treffer der Bielefelder durch Cordova, da wurde es nochmal unruhig auf dem Platz und unruhig in der Hintermannschaft des ersten FC Köln. Sekou kurz vor dem Ende noch mit einem Pfostenschuss für Arminia Bielefeld. Und am Ende waren die Kölner heilfroh, als der Schiri endlich abpfiff und feststand, jawohl, wir können es noch, wir können Heimspiele gewinnen. Und zwar mit 3:1 gegen Arminia Bielefeld.
Und durch diesen 3:1-Sieg überholen die Kölner Arminia Bielefeld auch in der Tabelle. Nach 19 Spieltagen steht Köln auf Platz 14. Arminia Bielefeld rutscht auf Relegationsrang 16. Dieser Sieg, er war eine Art Befreiungsschlag für die Kölner, meint auch Doppeltorschütze Marius Wolf nach der Partie.
War enorm wichtig, denke ich. Das hat man gemerkt von der ersten Sekunde an. Jeder hat das Spiel so angenommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Waren eklig in den Zweikämpfen, waren giftig. Haben gut nach vorne gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit auch. Und haben dann auch die Tore gemacht.
Sagt Marius Wolf vom 1. FC Köln. Viele Tore gemacht haben heute auch die Stürmer des FC St. Pauli in der 2. Liga. Durch den 4:3-Sieg in Heidenheim steht St. Pauli auf Platz 15 und damit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Dicht gefolgt allerdings vom SV Sandhausen, der heute mit 2:0 gegen Nürnberg gewann. Im Spitzenspiel des Tages besiegt der Karlsruher SC den VfL Bochum mit 2:1. Und damit kommen wir zum Wintersport und schauen zuerst auf die Rodel-Weltmeisterschaft in Königssee, die auch in diesem Jahr wieder zu deutschen Festspielen wurde, wie Philipp Hofmeister berichtet.
Einzig der krönende WM-Abschluss am Königssee wollte den Rodlern am Ende nicht ganz gelingen. Auf den letzten Metern verpasste die deutsche Teamstaffel die letzte mögliche Goldmedaille dieses Wochenendes. Julia Taubitz, Felix Loch und die Doppelsitzer Toni Eckert und Sascha Benneken holten Silber hinter der Staffel aus Österreich, die um 38 Hundertstel Sekunden schneller im Tal war, weil das Thüringer Duo zu wenig Tempo ins Ziel brachte und einen komfortablen Vorsprung noch aus der Hand gab. Für das Highlight des Tages sorgten die deutschen Frauen, die auch im Einzelrennen einen Vierfacherfolg feierten. Julia Taubitz, gleichzeitig die erfolgreichste Athletin dieser WM, holte ihr 2. Gold vor Lokalmatadorin Nathalie Geisenberger und Diana Eidberger. Die junge Anna Bärreiter wurde 4. Insgesamt sammelten die deutschen Rodlerinnen und Rodler an diesem WM-Wochenende in den Berchtesgadener Alpen 12 Medaillen, davon 4 goldene.
Viele Medaillen aus deutscher Sicht gibt es dann vermutlich auch kommende Woche bei der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in Altenberg. Weltmeisterschaft natürlich. Die Weltmeisterschaft, sie stellt gleichzeitig auch das Saisonfinale dar. Beim letzten Weltcuprennen heute enttäuschten aber vor allem die deutschen Frauen, wie Sven Herold berichtet.
Der letzte Weltcup des Bob-Winters erlief nicht ganz nach dem Geschmack der deutschen Frauen. Beim Sieg von Kelly Humphries aus den USA landet Kim Kalicki als beste Deutsche auf dem 6. Rang. Lisa Buckwitz beendet ihre Weltcup-Premiere im Zweierbob auf dem 7. Platz. Olympiasiegerin Maria Majamanka wird 8. Der Gesamtweltcup geht an Katrin Beyerl aus Österreich, in Innsbruck heute 3. Bei den Männern ein anderes Bild. Der Viererbob nach wie vor die Domäne von Francesco Friedrich. Der Sachse gewinnt in Innsbruck und bleibt damit im großen Schlitten ungeschlagen. Der Sieg im Gesamtweltcup für ihn reine Formsache. Und sein Blick geht längst nach vorn. Am kommenden Wochenende steht der Saisonhöhepunkt für die Bobsportler an. Dann startet die WM in Altenberg.
Und in gut 3 Wochen beginnt dann auch die nordische Skiweltmeisterschaft der Langläufer, Skispringer und Kombinierer in Oberstdorf. Von der Form der letzten Weltmeisterschaft vor 2 Jahren, als die deutschen Kombinierer 2x Gold und 1x Silber gewannen, sind Erik Frenzel, Johannes Ritzek und Co. in diesem Jahr weit entfernt. Beim Seefeld-Triple landeten zwar gleich 3 deutsche Athleten wieder in den Top 10. Das Podium war aber auch an diesem Wochenende außer Reichweite. Raimo Hinsdorf.
Dramatik im Kampf um den Gesamtsieg und ein deutsches Kombinierer-Trio, das letzten Endes vergeblich Jagd aufs Podium in Seefeld machte. Der überragende Springer Jarl Magnus Rieber ließ sich von seinen Verfolgern einholen, aber nach anstrengenden 15 Kilometern mobilisierte Rieber nochmal die letzten Kräfte, ließ im Sprint dem laufstarken Finnen Ilkka Hirola und dem Japaner Akito Watabe keine Chance. Der Norweger holte sich also wie im Vorjahr das begehrte Triple. Rieber baute auch im Gesamtweltcup seine klare Führung weiter aus. Erik Frenzel, der frühere König von Seefeld, und seine Teamkollegen Vinzenz Geiger und Fabian Riesle waren nach dem Springen mit rund 2 Minuten einfach zu weit weg vom führenden Trio. Die DSV-Asse gaben auf den 15 Kilometern nochmal richtig Gas. Erik Frenzel am Ende 4., Vinzenz Geiger auf Platz 5 und Fabian Riesle auf 7.
Und momentan läuft auch noch das Finale der Handball-Weltmeisterschaft zwischen Dänemark und Schweden. Die Dänen führen nach jetzt 41 Minuten mit 21:20. Alle Informationen dazu gibt es dann gleich um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Und das waren die Informationen aus dem Sport von Raphael Späth. Vielen Dank. Und das waren auch die Informationen am Abend für heute. Ich bin Stefanie Rode, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.